MS Voices, der Podcast von Minerva Vision. Was dich weiterbringt. Das Inspirationsportal, das dein Leben bereichern und verbessern kann. Besuch uns unter www.minerva-vision.de.
Willkommen zu MS Voices, dem Podcast für alle, die direkt oder indirekt von Multiple Sklerose betroffen sind. Mein Name ist Irene und zusammen mit Adams Lilith sind wir heute wieder eine Stimme für alle MS-Diagnostizierten. Hallo Lilith!
Hi!
Schön, dich heute dabei zu haben. Unser heutiges Thema ist ja 1000 Gesichter und ich sage jetzt, füge noch hinzu, malen um zu verstehen. Es ist ja eigentlich eine tolle Sache. Eigentlich heißt ja unser Podcast MS Voices, also die Stimmen. Und Du gibst uns jetzt die Gesichter dazu. Aber Lilith, bevor wir einsteigen, erzähl uns doch kurz was von dir. Welcher Mensch steht hinter diesem Namen?
Ja, genau. Also ich bin Lilith. Ich bin 27 Jahre alt und komme aus der Nähe von Mainz und bin Künstlerin.
Das hört sich schon mal gut an. Ich weiß sogar, aus welcher Ecke du genau kommst und ich kann dir dazu sagen, ich habe mal in der Region gearbeitet, in Mainz. Wir waren gar nicht so weit weg voneinander.
Ja, so klein ist die Welt.
Gell? Ja, es ist wirklich so. Es ist manchmal erschreckend, aber in dem Fall super schön. Lilith, du kommst ja eigentlich aus der Fotografie. Was fasziniert dich so daran?
Ja, genau, die Fotografie. Ich komme tatsächlich irgendwie aus der Fotografie. Das fing eigentlich schon in wirklich früher Kindheit an. Mein Vater ist auch so ein Fotografienah, wobei es ihm, glaube ich, eher eigentlich um die Kameras geht. Er sammelt Kameras und er liebt die Technik dahinter.
Kann ich verstehen.
Und ich nicht so ganz, aber bin ich so ein Technikfreak. Aber auf jeden Fall hatte ich dadurch schon sehr, sehr früh, also wirklich schon so als 4-5-Jährige irgendwie die Möglichkeit, mit Kameras rumzuspielen und Fotos zu machen. Und ich fand es damals schon total toll, irgendwie einfach diese Möglichkeit, einen Moment festhalten zu können. Das hat mich als kleines Kind schon fasziniert. Ich liebe es bis heute. Und wobei ich dann später im Teenageralter und frühen Erwachsenenalter das ein bisschen weiterentwickelt habe. Ich glaube, das liegt nur ein bisschen daran, ich hänge irgendwie gedanklich viel in der Vergangenheit rum. Und dadurch finde ich es irgendwie so toll, irgendwie Momente festhalten zu können.
Ja.
Und sie halt einfach länger betrachten zu können und sie mir länger angucken zu können.
Und also analysierst du im Grunde genommen das, was passiert ist durch die Fotos, die du gemacht hast?
So quasi, ja. Mir ist es immer sehr, sehr wichtig, alles verstehen zu können. Ich weiß nicht warum, das habe ich auch eigentlich schon immer. Immer dieses Gefühl, etwas nicht zu verstehen und dann alles daran zu setzen, es endlich verstehen zu können. Wobei es hier mehr um Gedanken, um Emotionen oder auch um so zwischenmenschliche Sachen geht. Wo ich irgendwie in Sachen, das ist eigentlich das, wo ich in der Vergangenheit schwelge. Also es ist eigentlich kein Schwelgen, es ist wirklich eigentlich mehr so ein Festhängen. Und irgendwie durch die Fotografie kann ich halt diesen Moment anhalten, der mir irgendwie durch die Lappen gegangen ist, wo ich das Gefühl habe, etwas nicht verstanden zu haben. Und eben später dann so, eigentlich so kurz nach meinem Abitur, fing ich dann an, Erinnerungen einfach nachzustellen mit meiner Kamera. Wirklich zu inszenieren. Und so konnte ich mir meine eigene Welt schaffen, in der ich mich wohlgefühlt habe, die ich verstanden habe. Und ich glaube, das ist eigentlich so das, was ich am meisten an der Fotografie liebe, mir meine eigene Welt so zu schaffen, wie ich sie sehe.
Ja, das ist super ausgedrückt. Da kriege ich fast so ein bisschen Gänsehaut. Es ist ja auch keine reine Liebhaberei gewesen. Du hast das ja irgendwann mal ziemlich professionell gemacht. Hast sogar Ende 2021 deine erste Ausstellung mit dem Arbeitstitel 100 Hands in Angriff genommen. Wozu es aber bisher nie gekommen ist. Denn es gab einen Tag, der 27. Juni 2022, der hat dein Leben auf den Kopf gestellt. Was ist da passiert?
Ja, das war lustigerweise, das war der ich glaube wirklich 90. Geburtstag von meiner Großmutter. Mhm. Ich hole jetzt mal wirklich ein bisschen aus, das ist eigentlich echt eine längere Geschichte.
Ja.
Wir waren verabredet, also ich mit meinen Eltern und dann rüberfahren zur Oma, Kaffee und Kuchen. Mhm. Und wir sollten, ich glaube, so um 14 Uhr losfahren. Und ich habe ein paar Stunden verschlafen, ich war um 14 Uhr noch im Bett.
Wow.
Und meine Mutter hat mich dann irgendwann wach geklingelt bekommen. Und ich bin halt wirklich aus dem Bett gefallen und konnte kaum laufen, ins Bad, schnell Zähne putzen, Angst angezogen, raus. Und mir ging es so elend. Mhm. Und ich habe mich nur gewundert, wie kann das sein, dass ich so haarsträubend verschlafe. Ich bin ein Nachtmensch, gebe ich ja zu, aber wenn ich einen Termin habe, bin ich noch in der Regel auch wach.
Ja.
Und eben, ich konnte kaum laufen, es war alles wirklich elend, aber ich bin halt davon ausgegangen, naja, ich habe ja auch echt haarsträubend verschlafen. Ich hatte einen unglaublich wahnsinnig schlimmen Albtraum in der Nacht. Und aus dem meine Mutter mich auch wachgeklingelt hat. Mhm. Und ich bin einfach davon ausgegangen, es war eine wirklich, wirklich miese Nacht. Es ja. war nicht erholsam, es war das Gegenteil von erholsam. Ich bin einfach davon ausgegangen, ja, das mit dem Laufen und dass ich mich so schwer fühle, ein bisschen Gleichgewichtsstörungen habe, das liegt bestimmt daran, dass ich halt so schlecht geschlafen habe. Ja, und dann bei meinen Großeltern angekommen, da hat mein Großonkel hat neben mir gesessen und mir ist, also links neben mir. Und mir ist irgendwann aufgefallen, dass ich ihn nicht mehr sehen kann.
Oh.
Ich habe irgendwie, ich hab nach zur Seite geguckt, halt mit den Augen, und ich habe ihn einfach nicht sehen können. Ich musste jedes Mal wirklich meinen Kopf drehen, um ihn anzugucken.
Mhm.
Und da dachte ich mir schon so, okay, das ist neu. Also, dass ich nicht wirklich laufen kann und mich schwer fühle nach einer scheiß Nacht. Das kenne ich, aber nicht gucken können. Skurril. Aber naja, egal. Ist schon nicht so schlimm. Und so ist auch den ganzen Tag nicht besser geworden. Habe ich mir dann gedacht, naja, ich hatte auch ein anstrengendes Wochenende davor. War alles wieder ein bisschen viel. Gehe ich einfach mal früh ins Bett und dann wird das schon wieder. Nächster Tag war aber noch schlimmer. Und der Tag darauf war auch richtig, richtig schlimm. In meinen Augen ist immer schlimmer geworden. Mhm. Und ich war dann am zweiten bzw. dritten Tag bin ich dann auch zum Hausarzt gegangen.
Ja.
Er hat mich nicht ernst genommen.
Ja, super.
Wie es leider so oft ist mit Hausärzten. Hat mir geraten, ich soll einfach mal mehr lächeln. Ich sehe halt auch irgendwie echt traurig aus.
Toller Rat.
Und ja, ich habe auch irgendwie gewartet, ich habe irgendwie Probleme mit den Augen und ich kann kaum laufen. Das ist nicht aber so was Freudesprünge gemacht, ganz genau.
Genau.
Aber ich soll mal ein bisschen mehr lächeln, dann wird das wieder. Ja, aber es wurde halt nicht wieder. Und um ehrlich zu sein, hatte ich da schon das Gefühl, dass es was Neurologisches ist.
Mhm.
Weil ich halt mit meinem Bewegungsapparat so eingeschränkt war. Und an einem Samstag war das, glaube ich, das müsste dann 6 Tage nach Beginn gewesen sein, ist meine Mutter mich in die Notaufnahme gefahren. Und da hatte ich dann zum Glück einen Neurologen vor mir sitzen, der es sofort erkannt hat.
Ah, okay. Ja, aber hat er dich drauf angesprochen, schon von vornherein mit seiner Vermutung?
Ja, in der Tat. Also er hat mich MS gesagt, es stand aber auf dem Zettel, wie ich danach, also ein paar Tage später, ich war dann im Krankenhaus, wie ich ein paar Tage später von der Krankenschwester erfahren habe, die war auch ein bisschen schrullig. Aber der Neurologe in der Notaufnahme meinte zu mir, dass meine Probleme wohl von neurologischer Natur sind, ich mir aber keine Gedanken machen soll, das ist nicht so unüblich bei Frauen meines Alters.
Na super.
Ja.
Das hat dich unglaublich beruhigt wahrscheinlich.
Ja, Wahnsinn, ja. Also ich meine, ich muss sagen, der erste Moment war schon so ein, ach, okay, gut. Und dann dachte ich mir so, Moment mal, nein, das ist nicht normal.
Ja, ja,
aber,
eben.
Ja, ich glaube, er hat versucht, das Beste draus zu machen, weil ich war absolut gegen Krankenhaus. Ich war schon öfters mal im Krankenhaus. Mhm. Immer wirklich, wirklich miese Erfahrungen gemacht. Und ich habe von vornherein weg dem Arzt gesagt, keine Ahnung, verschreiben Sie mir eine Pille oder sonst irgendwas. Ich bleib nicht hier. Und er musste dann halt sagen, Sie müssen leider hier bleiben, sonst wird das richtig schlimm. Und, ich muss tatsächlich sagen, der Krankenhausaufenthalt, der war nicht so schlimm. Jetzt habe ich nicht mehr so große Angst vor Krankenhaus. War dann okay.
Ja, und dann sind aber wahrscheinlich erstmal die ganzen Untersuchungen losgelaufen, Ausschlussuntersuchungen, Bestätigungen, was auch alles dazugehört.
Alles der Klassiker, ja.
Komplett.
Ich habe mich auf den Kopf gestellt, ja.
Ja, und der Tag, an dem du dann wusstest, was Sache ist?
Ja gut, wie gesagt, also ich bin an einem Samstagabend Krankenhaus aufgenommen worden. Mhm. Sonntag ist auch ein Krankenhaussonntag. Und am Montag ging es dann los und da wurde ich dann morgens von der Krankenschwester geweckt und die hat irgendwie nur auf meinen diesen Zettel über mich geguckt und hat dann nur irgendwie gelacht und gemeint von wegen, hoch, Sie sind schon die zweite bei der MS, als Verdacht draufsteht. Und dann ist sie rausgegangen. Und und da dachte ich mir dann so, okay, ist wohl, also ich bin wohl wirklich richtig hier in der Neurologie.
Okay.
Und, ja, die wirkliche Diagnose habe ich dann aber 4 Tage später bekommen.
Na gut.
Auch sehr schnell eigentlich.
Ja.
Ich habe von anderen gehört, dass das wirklich Monate gedauert hat, bis da mal wirklich was rausgefunden wurde. Aber es ging bei mir wirklich sehr, sehr schnell.
Ja. Ich denke, es ist immer schon mal ganz gut, wenn ein Neurologe sagt, ich habe den Verdacht auf, dass man da gezielter gucken kann, weil der nimmt ja die Symptome ernst und sollte er zumindest. Mhm. Und bei vielen ist das ja gar nicht so klar. Aber bei dir war das jetzt in der Summe der Symptome, also schlecht laufen können, schwindelig und so weiter, plus die Augengeschichte, wie wir jetzt heute wissen, die wir schon ältere Hasen sind, völlig normal sind.
Mhm.
Aber was ich erstaunlich finde, dass du genau wie ich und wie viele andere auch dem Ganzen anfangs überhaupt keine Bedeutung zugemessen hast und immer gedacht hast, okay, das kommt, weil ich eine schlimme Nacht hatte oder weil ich zu viel gefeiert habe oder ich hatte eine Grippe, die ich nicht auskuriert habe, deswegen kann ich nicht richtig laufen. Dass das auch bei dir so war, das finde ich eigentlich erstaunlich.
Ja, ich glaube, das ist, man erwartet sowas halt nicht. Gell?
Hm.
Und vor allem hofft man das nicht.
Ja, genau, das ist das. Aber es hat nicht lange gedauert, du hast also nicht aufgegeben, im Gegenteil. Wie bei deiner Fotografie wolltest du das Ganze verstehen. Und ich glaube, schon kurze Zeit später hast du dein Projekt 1000 Gesichter angefangen, obwohl du in dem Moment wahrscheinlich noch nicht wusstest, dass es so heißen würde.
Nee, überhaupt nicht. Ich weiß nicht.
Ja,
das war lustig. Das oder willst du noch was sagen?
Ich wollte eigentlich nur fragen, warum hast du so kurz hinten dran angefangen mit dieser Geschichte?
Tatsächlich, eigentlich wirklich aus demselben Grund, was du auch gerade gemeint hast. Ich muss das verstehen.
Hm.
Und ich bin ein recht visueller Mensch, vielleicht sollte man das noch dazu sagen. Ich bin ein recht visueller Mensch.
Ja.
Und ich brauche Bilder. Ich muss es mir angucken. Es ist, als würde ich ein Schaubild zur Problemlösung erstellen eigentlich.
Ah, okay.
Und
jetzt ist die Fotografie ja rausgefallen aufgrund der Sehgeschichte.
War schwierig, ja.
Hm.
Nicht, tatsächlich nicht nur wegen dem Sehen, weil ich habe in der Anfangszeit, ich konnte wirklich kaum laufen. Es aber nicht unbedingt daran lag, dass ich meine Beine nicht so richtig bewegen konnte. Ich glaube, das war wirklich ganz, ganz, ganz massive Fatigue.
Okay.
Weil ich habe auch recht lange Zeit, habe ich nach dem Frühstücken tatsächlich eine Pause im Bett machen müssen. Ich musste mich hinlegen für eine Stunde, weil es sonst einfach nicht, den Tag sonst nicht ausgehalten hätte.
Okay.
Und Fotografie ist körperlich anstrengend. Das glaubt man nicht, aber man ist da ganz schön viel am Rumhüpfen. Und auch deswegen schon. Weil davon abgesehen, dass ich kaum sehen konnte, was blöd ist, wenn man mit einer Kamera arbeitet, ich hätte auch einfach körperlich nicht geschafft.
Naja, klar.
Ja.
Aber was hast du jetzt genau gemacht? Du hast Gesichter gemalt. Um zu verstehen, wann hast du angefangen? Hast du dir ins Krankenhaus Buntstifte bringen lassen oder wie kann man sich das vorstellen?
Das fing kurz nach meiner Entlassung. Eigentlich. Also
im
Krankenhaus habe ich da noch gar nichts zugemacht. Ich habe auch als Kind oder als Teenager habe ich ab und an mal gemalt.
Mhm.
Aber eigentlich war das so aus künstlerischer Sicht wirklich kein Ausdrucksmittel für mich. Und eben als ich dann wieder zu Hause war und weil ich muss auch noch dazu sagen, ich weiß auch gar nicht, ob das so häufig ist, aber ich, wie gesagt, ich fand diese Krankenhauszeit tatsächlich nicht so schlimm.
Mhm.
Ich hatte unfassbar viel Trubel um mich herum. Ich habe an meinem ersten Tag wurde ich gefragt, ob ich so einverstanden war, wenn irgendwie Studenten oder Azubis irgendwie bei mir ein bisschen üben dürften.
Ach, du warst in der Uniklinik.
Uniklinik, ja natürlich. Und da habe ich halt irgendwie gemeint, irgendwie so, kein Problem. Und ab da hatte ich Dauertrubel. Es war immer irgendeine Studentengruppe irgendwie bei mir drin, die immer dieselben blöden Tests machen sollten.
Ja, es hat natürlich auch abgelenkt.
Wahnsinnig. Und ich war halt der Mittelpunkt und es war irgendwie... Alle wollten was von mir, das war ganz lustig und es war ein bisschen so, als hätte ich irgendwie wie in so einem Schauspiel.
Mhm.
Und ich habe jetzt die Rolle dieser Person eingenommen und wir spielen jetzt ein bisschen. Und erst als ich zu Hause war, ist es mir so wirklich bewusst geworden, was jetzt eigentlich das Ganze bedeuten wird für mich. Und da fing dann bei mir wieder dieser Drang an, ich habe hier ein Problem, ich verstehe es nicht, ich muss es irgendwie auf Papier bringen, damit ich es mir angucken kann, um es dann analysieren zu können und hoffentlich zu verstehen.
Ja.
Und das war so etwa 6 Tage nach meiner Entlassung.
Das ging schnell.
Ja, es ist ein sehr ausgebildeter Drang, den ich da habe. Und da saß ich dann irgendwie da und es war halt eben Fotografie. Ging nicht. Das war auch tatsächlich eigentlich lustigerweise so mein allererster Gedanke, weil im Krankenhaus hat die Ärztin auch zu mir gesagt, dass da meine Symptome immer noch so schwerwiegend sind und die Behandlung nicht richtig angeschlagen hat, könnte es halt sein, dass das nicht mehr besser wird. Und da war tatsächlich mein allererster Gedanke, oh Mann, aber ich musste fotografieren. Mhm. Und eben 6 Tage nach der Entlassung zu Hause war halt langsam, es hat sich langsam ein bisschen gesettelt. Okay, ich muss mich jetzt mit den Gedanken anfreunden, fotografieren ist nicht mehr. Mhm. Ich muss jetzt aber irgendwie ein Bild erstellen. Ja. Ich muss sehen können, was in mir vorgeht. Und dann habe ich mir halt einen Pinsel geschnappt und meinen verhassten alten Wasserfarbkasten. Und habe dann angefangen zu malen, was in mir vorgeht.
Ja, und ich muss unseren Hörern einfach mal erklären, ich habe ja dein Bildband vorliegen und die Bilder sprechen wirklich für sich. Und was ich so faszinierend finde, und ich kriege fast ein bisschen Gänsehaut, nein, nicht nur fast, im Moment kribbelt es überall, diese Bilder sind auch super geeignet, um anderen Menschen, die nicht betroffen sind, einfach mal zu zeigen, was in uns vorgeht. Das finde ich so total bezeichnend. Hast du erst deine Bilder gemalt und dann erfasst, was eigentlich in dir los war? Oder war es umgekehrt, dass du den Gedanken hast, das und das in mir los und das male ich jetzt auf?
Erstes Malen. Ja, ich habe das auch in der Fotografie öfters gemacht, dass ich im Nachhinein dann noch Texte hinzugefügt habe. Mhm.
Also du hast erst dein Gefühl gemalt und dann dazu dir Gedanken gemacht.
Ich konnte die Gedanken dann in Worte fassen, sagen wir es eher so.
Okay.
Ja.
Und ich würde ganz gerne unseren Hörern einfach mal, ich habe mir 3 Bilder von dir rausgesucht, die ich wirklich spannend finde, beschreiben. Also auf einem Bild, das ist die Anne, das Stichwort Einsamkeit. Und da sieht man ein Gesicht, das schwarz ist, komplett schwarz ausgefüllt, mit einer Person, nackt, weiß, die zusammengekauert da sitzt. Mhm. Erzähl uns was dazu.
erzähl euch was dazu. Also mal vorweg nochmal eben, ich hab Gesichter gemalt, es sind immer nur Gesichter, egal was für ein Symptom oder Ereignis sich dargestellt, ich habe es immer in ein Gesicht gepackt,
ja,
weil ich einen Ansprechpartner gebraucht habe.
Ah, okay.
Und deswegen haben die meine ganzen Gemälde auch einfach nur normale weibliche Vornamen, weil ich das, was ich gemalt habe, wirklich personifiziert habe, um es halt auch irgendwie von mir ein bisschen so loszukoppeln. Mhm. Und weil ich habe dann halt nicht mehr über die Einsamkeit nachgedacht, ich habe über Anne nachgedacht.
Ja.
Und dieses Bild, das stellt eigentlich so die ersten Monate nach der Diagnose dar, wo ich wirklich, wirklich in ein tiefes Loch gefallen bin. Und irgendwie eigentlich so dieser absurde Gedanke, es ging noch nie jemandem auf dieser Welt so schlimm wie mir in diesem Moment. Und keiner versteht, wie schlimm alles ist.
Ich finde den Gedanken aber gar nicht mal absurd. Ich finde den eigentlich völlig normal.
Ja, im Prinzip ist er normal, aber so faktisch gesehen, natürlich gab es ganz viele Leute, die schon so gefühlt haben. Mhm. Aber in diesen kleinen Momenten, dieser Bubble, in der ich halt immer gesteckt habe mit meiner Familie und alles, war ich halt tatsächlich die einzige Person, die das irgendwie nachvollziehen konnte. Und es war wirklich, ich habe schon oft mit in meinem Leben alleine gefühlt, aber noch nie so einsam.
Ja, aber dieses Bild, liebe Hörer, das spricht wirklich für sich. Du hättest gar nichts, also das muss ich ja zusagen, du hast einen ganz tollen Bildband, weil du auch eine Ausstellung hast, da kommen wir später drauf. Mhm. Der besteht halt aus diesen Bildern, angefüllt mit Texten dazu, zu jedem einzelnen Bild. Das sind im Prinzip Tagebucheinträge, sag ich jetzt mal.
Ja.
Dann hast du was gemalt, die Zoe. Das finde ich ganz spannend, weil das ein Thema ist, bei dem auch oftmals die Neurologen versagen. Du hast es genannt, Schmerzen in der Brust. Mhm. Es fühlt sich an, als würde mich jemand zerdrücken. Es ist wie wenn man mich ganz grob in die Wange kneift. Das ist die Art von Schmerz, die ich meine, aber ich spüre es in meiner Brust, als wären meine Rippen plötzlich zu eng und sie drücken mir die Luft an. Es fühlt sich an, als würde ich zerquetscht werden, aber nur innerlich. Das kenne ich auch. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es bei dir auch so, dass du zu hören gekriegt hast, ja, müssen Sie einen anderen BH nehmen, der ist vielleicht zu eng. Alles schon gehört. Oder es ist was anderes. Oder gehen Sie zum Hausarzt, lassen Sie ein EKG machen. Aber das ist es alles nicht. Und ich vergleiche das immer, das sind diese sogenannten MS-Hugs, die Umarmungen, auch Bending genannt. Und ich vergleiche das immer mit dem Mittelalter, in dem du vielleicht so einen Eisenring um die Brust geschmiedet bekommst, der dann immer enger gezogen wird. Und das sind auch für mich die allerschlimmsten Schmerzen.
Ja, es ist keine Freude, in der Tat. Also ich weiß tatsächlich nicht mehr so genau, wie mein Neurologe darauf reagiert hat. Er hat keinen doofen Kommentar gemacht, das weiß ich noch. Er hat es aber auch nicht wirklich, er ist dann nicht mehr ins Detail gegangen. Allerdings war das auch zu der Zeit, wo mein zweiter Schub sich aufgebaut hatte.
Ah, okay.
Und war das nur so ein Nebeneffekt im Prinzip.
Ja.
Habe es tatsächlich auch seitdem nicht mehr gehabt. Das war wirklich während meines zweiten Schubs, kam das dann irgendwie dazu, dass ich eben, also ich hatte auch lustigerweise, wenn ich irgendwie gelegen habe, ging es eigentlich. Das aufrechte Stehen und Laufen, das war eigentlich das Allerschlimmste. Und
ja, stimmt, man kann sich in dem Moment nicht gerade machen.
Irgendwie nicht, ja. Es war ein wirklich sehr, sehr beengendes Gefühl eben und halt auch wirklich beeindruckend schmerzhaft tatsächlich.
Ja.
Aber eben war bei mir halt so viel, da war auch wieder ganz viel im Argen. Und dadurch war dieser MS-Hack für meinen Neurologen nur so ein, ja, das kommt vor. Sie müssen jetzt leider wieder an den Cortisontropf und ja.
Ja. Dann habe ich mir noch ausgesucht, das Bild, die Annie, das Wartespiel. Man sieht eine Sanduhr. In dieser Sanduhr ist ein Gesicht, das zerrinnt zu Sand. Und obendrauf sitzt dieses kleine, nackte, fiese Männchen, sage ich jetzt mal, in Warteposition.
Ja.
Das ist jetzt das, ja, diese Unvorhersehbarkeit, die du damit umsetzen möchtest, bildlich gesehen.
Ja, die Idee zu dem Bild kam mir tatsächlich auch kurz nach meinem zweiten Schub, weil auch den habe ich nicht wirklich erkannt oder wahrgenommen als MS-bezogen. Und eben, also vor allem mit diesem zweiten Schub war ich da eigentlich mal von dem MS-Hack abgesehen, eigentlich nur Empfindungsstörungen hatte. Es ist mir eigentlich erst bewusst geworden, wie groß das Spektrum von MS tatsächlich ist und wie unterschiedlich sich das Ganze herausstellen kann. Und da kam mir dann halt eben so dieser Gedanke, mal davon abgesehen, dass mein zweiter Schub, der kam nicht ganz 6 Monate nach dem ersten. Was nicht hätte sein sollen, und ich war eigentlich von Medikamenten her eingestellt, und mein Neurologe war genauso überrascht wie ich, das hätte nicht passieren dürfen, und da ist mir eigentlich erst bewusst geworden, wie unvorhersehbar das Ganze ist und dass wirklich alles passieren kann.
Okay.
Und da kam dann mir die Idee zu diesem Bild, dass man irgendwie, hat man diesen Schub dann endlich durchgestanden und eigentlich beginnt dann, es ist, als würde man die Sanduhr umdrehen und wenn die Zeit abgelaufen ist, dann fängt einfach der nächste an. Und es ist so eine Endlosschleife eigentlich, in der man drin steckt.
Diese Unvorhersehbarkeit nach dem Schub ist vor dem Schub.
Ganz genau.
Okay. Aber du hast ja jetzt eine ganz tolle Sache. Also diese ganzen Illustrationen, die du gemacht hast, da gibt es jetzt eine Ausstellung von dir, die 1000 Gesichter. Demnächst in Wiesbaden. Du warst schon in Mainz, jetzt demnächst in Wiesbaden. Ja, machst du das, organisierst du das alles alleine oder wie funktioniert das?
Ja, tatsächlich. Eigentlich im Großen und Ganzen bin ich da tatsächlich alleine.
Wahnsinn.
Also meine Familie unterstützt mich, aber die tatsächliche Planung ist tatsächlich, die bleibt komplett bei mir hängen.
Okay. Hast du keine Angst, dass du dann vielleicht wieder Erscheinungen bekommst oder Symptome bekommst, wenn du dann irgendwann zur Ruhe kommst?
Ja, ein bisschen. Also ich weiß es nicht. Ich bin jetzt schon so lange mal wieder nicht in Ruhe, dass ich schon gar nicht mehr so wirklich weiß, was Ruhe eigentlich bedeutet. Ich habe immer mal wieder habe ich so Tage, wenn dann halt wirklich irgendwie eine wirklich harte Woche war, dann ist der Montag bei mir oft irgendwie so ein Tag, wo ich eigentlich so gar nichts mehr machen kann. Und das ist ganz offensichtlich von der MS her. Ich muss aber tatsächlich sagen, mittlerweile, weil meine Tage wieder so unfassbar vollgepackt sind, nehme ich das eigentlich auch dankend an, wenn ich dann mal einen Tag wirklich nicht anders kann, als einfach nur zu sitzen und nichts zu tun.
Ja, klar.
Weil ich ich gebe mir selbst irgendwie nicht diese Ruhe, diesen Rhythmus von wegen ein paar Tage arbeiten und dann nochmal einen Tag an was anderes denken und danach wieder weitermachen. Ich gebe mir selbst ich habe diese Gelassenheit irgendwie nicht. Wenn ich irgendwas im Kopf habe, dann muss das durchgesetzt werden, umgesetzt werden. Und mir fehlt da ein bisschen die innere Ruhe, auch mal meinem Körper ein bisschen Ruhe zu bieten.
Ich kenne das leider, ich bin Stier. Ja. Das ist so ganz typisch irgendwie.
Ja gut, ich bin Widder, da weiß ich nur, dass wir auf jeden Fall Dickköpfe sind. Und ja. Passt auch. Nee, aber das ist halt irgendwie so dieses Ding, ich kann halt irgendwie nicht anders, ich power mich halt komplett aus, bis halt wirklich gar nichts mehr geht.
Okay.
Und ist aber tatsächlich eigentlich, es ist ein Gedanke, der da ist, so was ist, wenn das Ganze dann rum ist. Er hält mich aber leider nicht auf. Also er tut mich nicht dazu motiviert, ein bisschen langsamer zu machen. Das,
okay.
Ja, das muss ich noch lernen irgendwie. Das kann ich immer noch nicht so ganz, ein bisschen besser auf mich zu hören. Und ja, eben meinem Körper auch mal die doch wirklich gesunden und normalen Ruhephasen zu geben, die er verdient.
Ja, wann hast du jetzt deine Ausstellung und wo?
Die Ausstellung, die wird vom 15. Februar bis zum 6. März im Kulturkaufhaus in Wiesbaden-Biebrich sein. Mit einer ganz, ganz tollen, großen Vernissage am 15. Februar.
Hört sich gut an. Und liebe Hörer, wenn ihr den Podcast jetzt später hört, also wenn der Termin abgelaufen ist, ihr findet im Teaser zu diesem Podcast die Informationen, wie und wo ihr Lilith findet. Es gibt, wie gesagt, einen tollen Bildband zu dieser Ausstellung, wenn ihr da einfach mal nachlesen möchte. Aber Lilith ist auch im Internet bzw. auf Instagram zu finden. Findet ihr alles im Teaser. Lilith, Thema Ausblicke. Bleibt es bei der Malerei oder gehst du doch nochmal zurück zur Fotografie?
Ich werde auf jeden Fall zurück zur Fotografie gehen. Jetzt mittlerweile bin ich wieder fit genug, um wieder meine Kamera sicher halten zu können und auch dadurch gucken zu können. Außerdem gibt's da noch diese Hände-Serie, die du vorhin kurz angeschnitten hast, die unbedingt noch beendet werden muss.
Okay.
Und deswegen, wenn ich jetzt mal in den 1000 Gesichtern mal so langsam an ein Ende gekommen bin, steige ich wieder in die Fotografie ein. Wobei ich sagen kann, ich schließe die Malerei jetzt nicht mehr aus. Tatsächlich. Ich war früher komplett nur Fotografie, nichts anderes darf sein. Und jetzt habe ich doch mein Spektrum ein bisschen erweitert tatsächlich.
Okay, ja, jedes Schlechte hat sein Gutes.
Irgendwie schon.
So blöd es auch klingt.
Ja.
Lilith, ich danke dir von Herzen, dass du an meiner bzw. an unserer Seite warst bei MS Voices. Und wie gesagt, liebe Hörer, im Teaser zu dieser Folge findet ihr natürlich die Infos, wo ihr Liliths Bilder zumindest virtuell sehen könnt. Ebenso die Links bzw. Hashtags zu Instagram und Co. Und vergesst uns nicht zu folgen und unsere Episoden zu teilen, damit wir noch mehr Menschen erreichen können. Mich selbst findet ihr auch auf Instagram, wenn ihr mir folgen möchtet, wenn ihr selbst Gast in meinem Podcast sein möchtet oder etwas anderes loswerden wollt. Ich freue mich auf eure Nachrichten, wie ihr mich findet, ebenfalls im Teaser dieser Folge. Bis zum nächsten Mal bei MS Voices.
MS Voices, der Podcast von Minerva Vision. Was dich weiterbringt. Besuch uns unter www.minerva-vision.de.